Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute stellen unter ein Wort aus dem Propheten Habakuk. Wir gehen also in unserer Predigtreihe über den Propheten Habakuk weiter. Und wir kommen heute zu dem Abschnitt Habakuk Kapitel 1, die Verse 12 bis Kapitel 2, Vers 1. Habakuk Kapitel 1, ab Vers 12. Dort hören wir: Bist du, o Herr, nicht von Urzeiten her mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, zum Gericht hast du ihn eingesetzt, also den Babylonier, das ist gemeint hier, und zur Züchtigung hast du, o Fels, ihn bestimmt. Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Warum siehst du denn den Frevlern schweigend zu, während der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Du lässt die Menschen so behandeln wie die Fische im Meer, wie das Gewürm, das keinen Herrscher hat. Er fischt sie alle mit der Angel heraus, Angel oder auch Schleppnetz. Er fängt sie mit seinem Netz und sammelt sie in sein Garn. Darüber freut er sich und frohlockt. Darum opfert er auch seinem Netz und bringt seinem Garn Räucherwerk dar. Denn ihnen verdankt er seine festen Bissen und seine kräftige Nahrung. Darf er aber darum sein Netz beständig ausleeren und ohne Erbarmen Völker hinmorden? Auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er, also was Gott, mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage hin. Soweit der Abschnitt, der Predigt heute zugrunde liegt. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, der Abschnitt, den wir eben gerade gelesen haben, ist ein Gebet. Eigentlich mehr. Es ist ein Schreien. Ein Schreien zu Gott. Bist du, so beginnt dieses Gebet, o Herr, nicht von Urzeiten her, mein Gott, mein Heiliger. Und in dem letzten gelesenen Vers, in Kapitel 2, Vers 1, da bezeichnet Habakuk das, was er hier Gott vorbringt, als eine Klage. Und das hebräische Wort hat durchaus auch noch den Nebenklang, die Nebenbedeutung von Anklage. Aber er klagt, Habakuk klagt hier zu Gott, eben weil er keine Antwort hat. Und am Ende dieses Kapitels lesen wir: Auf meine Warte will ich treten, auf meinen Turm mich hinstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir sagen wird. Das heißt, der Abschnitt, auf den wir heute hören werden, der die Grundlage für die heutige Predigt ist, ist noch lange nicht die Antwort, die Habakuk bekommt. Die Antwort, die hören wir dann erst in Kapitel 2. Und dann die Reaktion in Habakuk Kapitel 3. Es kann sein, dass uns das heute nicht zufriedenstellt. Da werden wir mit einer Frage konfrontiert und wir bekommen keine Antwort. Aber dann geht es uns genauso, wie es dem Habakuk sehr, sehr lange gegangen ist. Blicken wir noch einmal hinein, was wir vorher lasen, in Vers 2, Kapitel 1, Vers 2. Wie beginnt Habakuk hier seine Klage? Es heißt, wie lange, o Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Da schreibt dieser Prophet lange und er bekommt lange keine Antwort. Und in Kapitel 2, Vers 1, was sagt er da? Ich will Ausschau halten. Nicht hier ist das Bild vor Augen wie eines, sagen wir mal in Kriegszeiten, jemand, der irgendwo Ausschau halten muss, ob der Feind kommt, wie es weitergeht, was als nächstes passiert. Aber dass wir in unserem Abschnitt hier in Habakuk 1 noch nicht eine runde Antwort bekommen, das heißt nicht, dass wir gar nichts erfahren. Zunächst einmal halten wir fest, Habakuk, er ruft hier zu Gott. Der Prophet, er wendet sich an Gott. Und dabei bringt Habakuk nicht eigentlich eine persönliche Frage vor Gott. In Vers 12, wir kommen darauf noch, nennt Habakuk zwar Gott meinen Gott, ja sogar meinen Heiligen. Und wenn wir heute von mein Gott sprechen, dann ist das vielfach Ausdruck einer Haltung, einer Denkweise, in der wir durch unsere eigenen Interessen, wie auch immer, bestimmt sind. Sozusagen, dass Gott für uns da ist. Überhaupt ist unsere Zeit gekennzeichnet, bis hinein in die Gemeinde durch die Frage, was bringt mir das? Was habe ich davon? Gemeindeveranstaltungen, Predigten, sie drehen sich nur allzu häufig um diese Frage, was habe ich davon? Aber im Licht des Wortes Gottes ist dieses Deklinieren von ich, meiner, mir, mich sehr fragwürdig. Es ist zum einen deswegen fragwürdig, weil es eine sehr verkürzte Fragestellung ist. Unser geistlicher Horizont wird dann eben sehr, sehr klein, sehr, sehr begrenzt. Und zum anderen auch deswegen, weil Christen dazu berufen sind, eben sich nicht auf sich selbst zu richten, sondern auf Gott. Gott zu lieben, nicht uns selbst. Und genau das ist die Motivation hier bei Habakuk. Diesem Propheten geht es nicht um sein persönliches Wohlbefinden. Übrigens, in Wahrheit geht es keinem der biblischen Propheten um ihre eigenen Bedürfnisse. Ich sage damit nicht, dass das Persönliche außen vor bleibt. Auch die persönliche Verantwortung kommt vor. Aber die große Thematik bei den Propheten, von der sie bestimmt sind, ist die Frage, wie bricht das Reich Gottes hinein in diese Welt? Wie kommt Gott in dieser Welt zu seinem Recht und zu seinem Ziel? Noch einmal, der Einzelne, er bleibt nicht außen vor, wahrlich nicht. Aber der Einzelne, er weiß sich hineingestellt in den Dienst des Reiches Gottes, in den Dienst Gottes. Und aus diesem Blickwinkel ist das Thema aller Propheten und damit auch das Thema des Propheten Habakuk Wie ist das mit dem Recht, mit dem Reich Gottes? Und dann persönlich auf mich gemünzt. Widerstreite ich dem Recht Gottes oder diene ich ihm? Wie gesagt, genau das sehen wir hier bei Habakuk. Ich erinnere noch einmal, weil Habakuk ja nicht so bekannt ist, an das, was wir das letzte Mal sagten. Habakuk war ein Prophet, der unmittelbar vor der babylonischen Gefangenschaft lebte. Er war ein Zeitgenosse von Jeremia. Seine Jugend, seine Kindheit hatte er erlebt unter dem König Josia. Und während dieser Zeit des Königs Josia lag Erweckung in der Luft. Der Tempel, er wurde erneuert. Der Tempeldienst, er lebte auf, und der Götzendienst, die Götzenbilder, sie wurden zerschlagen und vernichtet. Wunderbar. Und dann, völlig unvorbereitet, kam König Josia um. So alt war er noch nicht. Aber in der Schlacht gegen den Pharao bei Megiddo kam Josia ganz plötzlich um. Und darauf kam sein Sohn Joahas an die Macht. Und alles schien wieder zusammenzubrechen. Ein Glück, so könnte man sagen, dass Joahas nur 3 Monate regierte. Aber man merkte schon, es wehte ein anderer Wind. Aber gut, das hätte man auch wegstecken können. 3 Monate. Doch dann kommt sein Sohn, sein Bruder, also der Bruder von Joahas, Jojakim, auf den Thron. Und unter ihm wird dann alles, was an reformatorischen Aufbrüchen da war, im Keim erstickt. Rigoros beseitigt. Und Habakuk, wir sahen es das letzte Mal, er schreit zu Gott, er ruft: Herr Gott, warum das? Warum das? Es ist doch auch anders gegangen bei Josia. Ich weiß es doch noch selbst. Und nun, das Recht, es bricht überhaupt nicht mehr durch. Dein Gesetz, Herr, das ist doch irgendwo in einer Schublade, aber es zählt nicht mehr. Lesen wir noch einmal Kapitel 1, Vers 4. Darum wird das Gesetz kraftlos. Es ist doch da irgendwo, aber es hat keine Kraft mehr. Und das Recht, es bricht nicht mehr durch. Und der Gottlose, er bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Und darum kommt das Urteil dann verkehrt heraus. Das war die Diagnose der Zeit. Und Habakuk lässt das nicht los. Er schreit zu Gott. Er harrt im Gebet aus: Herr, kannst du das nicht ändern? Kannst du nicht diesen Jojakim wieder beseitigen? Und dann, nach langer Zeit, wie lange habe ich zu dir geschrien, sagt Habakuk, kommt dann die Antwort. Aber diese Antwort ist so unerwartet für Habakuk, so schockierend. Mit dieser Antwort hat er nicht gerechnet. Was ist die Antwort? Gott sagt zu diesem Habakuk: Ja, ich werde Jojakim, ich werde dieses Regime beseitigen, aber durch die Babylonier. Durch die Chaldäer. Mit anderen Worten, das Volk Gottes, es wird von einem Volk überschwemmt werden, das den wahren Gott überhaupt nicht kennt. Nicht Vers 11. Dann fährt es, also die Babylonier, daher wie ein Sturmwind, geht weiter und lädt Schuld auf sich, denn diese seine Kraft macht es zu seinem Gott. Bei Jojakim, da war das Gesetz Gottes kraftlos. Aber hier, da galt das Gesetz des Stärkeren. Und das waren damals, so schien es jedenfalls, die Babylonier. Ihre Kraft, das ist ihr Gott. Mit anderen Worten, es wird nur noch schlimmer. Und das soll die Antwort Gottes auf das Gebet des Habakuk sein? Schauen wir einmal hinein in unsere Breiten, in unsere eigene Geschichte. Vor 200 Jahren, ja, Napoleon, was er hier in Europa anrichtete, das war schlimm. Das war schlimm. Und er wurde dann beseitigt. Und im 20. Jahrhundert, Hitler. Er war schlimmer. Und was kam danach? Für viele Völker war es Stalin. War er nicht noch schlimmer als Hitler? Es wird doch eigentlich immer grausamer. Und denken wir an die Geschehnisse der letzten Jahrzehnte. Kambodscha, Ruanda. Wird es da nicht immer schwieriger, die Hand Gottes in der Geschichte zu sehen? Rückt damit nicht Gott gewissermaßen aus der Weltgeschichte heraus? Wird die Weltgeschichte nicht immer mehr zu einer Höhle? Ich füge hinzu, zu einer dunklen Höhle, in der man gleichsam immer mehr hineinrast, aber eben an dessen Ende alles andere ist. Nur kein Licht mehr. Wie gesagt, wir werden in Habakuk 2 noch sehen, was Gott selbst auf diese Klage des Propheten antwortet. Aber eine Thematik wird uns hier in diesen Versen vor Augen gestellt. Es ist das Thema, es ist die Frage, passen Gott und Geschichte überhaupt zusammen? Passen die überhaupt zusammen? Da war ein junger Mann, er hatte gerade sein Theologiestudium hinter sich, war noch sehr unerfahren. Und eines Tages saß er einer älteren, jedenfalls nach seinem Empfinden älteren Frau gegenüber. Und man sprach miteinander. Das heißt eigentlich, es war kein Gespräch. Sie erzählte und er hörte zu. Und dann berichtete sie. Ihr Mann war vor kurzer Zeit gestorben an Krebs. Sie hatten eine gute, eine glückliche Ehe geführt. Sie hatten noch Pläne, so alt waren sie schließlich auch noch nicht. Und eines Tages ging der Mann nichtsahnend zum Arzt. Eine Unpässlichkeit. Er dachte sich nichts dabei. Es wurden Proben mitgenommen und dann einige Tage später die Diagnose Krebs. Ein Schock. Nicht nur das. Sie berichtete ihr auch aus ihrem Leben davor. Kriegszeiten. Sie deutete an, was sie in den letzten Kriegsmonaten, als die Rote Armee nach Deutschland eingefallen war, mitgemacht hatte. Und dieser junge Mann, er sagte nicht viel. Was sollte er auch sagen? Er hörte zu. Und dann fügte sie noch etwas hinzu. Und dabei blickte sie an ihm vorbei, als sie das sagte, und das versetzte ihm gleichsam einen Stich durch sein Herz. Sie sagte, und durchaus auch mit einer Klage, mit Bitterkeit in ihrer Stimme, Gott und Geschichte, die passen nicht zusammen. Genau vor dieser Frage steht hier Habakuk. Gott und Geschichte, passen die zusammen? Oder wie ist das? Und das ist auch das Thema der heutigen Predigt und wir wollen dabei auf drei Punkte achten. Erstens, Habakuk besinnt sich im Gebet darauf, wer Gott ist.
Das ist der erste Punkt.
Zweitens, Habakuk erfasst, dass Gott und Geschichte nicht voneinander zu trennen sind. Und drittens, Habakuk behält noch Fragen und Klagen über. Erstens also, Habakuk besinnt sich in dieser Zeit der scheinbaren Gottesverfinsterung, wer Gott ist. Nachdem Habakuk die Antwort von Gott erhalten hat, die Antwort, die ihn so umgehauen hat, und die lautet: Ich werde das gesetzlose Regime Jojakims beseitigen. Ja, Habakuk, aber eben durch die Babylonier. Da wendet sich dieser Habakuk nicht von Gott ab, sondern er wendet sich im Gebet an Gott. Habakuk, wir sagten es das letzte Mal, schon der Name bedeutet ja derjenige, der sich an Gott klammert, der im Gebet ringt. Habakuk besinnt sich darauf, wer Gott ist. Und er beginnt sein Gebet hier in Vers 12. Bist du, o Herr, nicht von Urzeiten her mein Gott, mein Heiliger? Habakuk redet hier Gott an mit O Herr. Für diese Anrede steht im Hebräischen das Wort Yahweh. Bist du, o Yahweh, nicht von Urzeiten her mein Gott? Wann tauchte dieser Name Yahweh auf? Nun, Yahweh, das ist der Name, mit dem sich Gott einst am brennenden Dornbusch dem Mose geoffenbart hatte. Und dort erklärte Gott, was es heißt, dass Gott Yahweh Herr ist. Ich bin, der ich bin. So stellt er sich dem Mose vor, auch in einer bedrängenden Situation des Volkes Gottes. Das heißt zunächst einmal nichts anderes als, ich bin der, der aus sich selbst heraus existiert. Ich bin der, der in keiner Weise von irgendetwas in dieser Geschichte, in dieser Welt abhängig ist. Gott ist der, der über dieser Welt steht, der außerhalb dieser Welt steht. Er ist der Seiende. Ich bin, der ich bin. Und dies wird dann auch unterstrichen durch das, was Habakuk dann über diesen Gott aussagt. Bist du, o Herr, bist du, o Yahweh, nicht von Urzeiten her. Von Urzeiten her, mit anderen Worten, du bist der Ewige. Du bist der, der über diesem Zeitlichen steht. Hier scheint also Habakuk auf Gott zu blicken und damit, das hat zur Folge, dass die politische, dass die gesellschaftliche Situation all die Zeit mit ihrer Gesetzlosigkeit, die Zeit, die ihm vorkommt wie ein riesengroßer Hexenkessel, plötzlich in den Hintergrund tritt. Nicht, dass Habakuk hier die Gottlosigkeit des Königs Jojakim vergisst oder gar das Anrücken von König Nebukadnezar mit den babylonischen Truppen. Nein, das hat er nicht vergessen. Aber sehen Sie, es ist so, wie wenn auf hoher See plötzlich die Nebelbänke, die Dunstmauern zerreißen und man in der Ferne einen Leuchtturm erblickt. Bist du, o Herr, nicht von Urzeiten her? Wenn es überhaupt Orientierung gibt, dann muss sie kommen von diesem Gott. Wenn es irgendwo Halt gibt, dann muss sie kommen von diesem Gott. Was auch immer in dieser Welt passiert, Gott ist von Urzeiten her, Gott ist ewig. So besinnt sich Habakuk in seinem Gebet darauf, eben dass Gott nicht Teil dieser Geschichte ist. Dass Gott auch nicht durch die Ereignisse dieser Geschichte gelenkt wird, sondern dass er von Urzeiten her ist. Unmittelbar vorher, in Vers 11, hatte Habakuk gerade von Gott gehört, dass die Chaldäer wie so ein Sturmwind daherfahren und ihre Kraft zu ihrem Gott machen. Und wer will da schon Widerstand leisten? Und angesichts der auch auf das Volk Gottes sich herabwälzenden Lawine, da wendet sich dieser Prophet an Gott. Das hat er nicht vergessen. Und zwar an den Gott, der von sich sagt, ich bin, der ich bin. Und ich bin der, der von Urzeiten hier ist, der Ewige. Dieses Gebet des Habakuk, es geht da noch weiter. Bist du, o Herr Jahwe, nicht von Urzeiten her, mein Gott und mein Heiliger. Gott, er ist der Heilige. Gott ist nicht nur von Ewigkeit her. Er ist nicht nur der, der die Geschichte lenkt, sondern Gott ist auch heilig, das heißt, er ist unbestechlich. Er ist Licht, wie Johannes einmal hinzufügt, und keinerlei Finsternis in ihm. Ein verzehrendes Feuer. Das ist Gott. Aber das ist eben nicht alles. Gott, der Souveräne. Gott, der aus sich selbst existiert. Gott, der Ewige. Gott, der Heilige. Das ist nicht alles, was Habakuk hier sagt. In Vers 12. Tatsächlich ist das, was ich eben gerade gesagt habe, nur eine Teilwahrheit dieses Verses 12. Und damit komme ich nämlich zum zweiten Punkt meiner Predigt. Denn gehen wir noch einmal diese Punkte durch. Habakuk spricht hier Gott als Jahwe an. Aber diese Anrede Jahwe will eben keineswegs nur sagen, dass Gott aus sich selbst heraus existiert. Es geht um mehr. Jahwe, das ist auch der Bundesname Gottes. Mit diesem Namen hat Gott sich als der Gott des Bundes verheißen, offenbart. Mit diesem Namen erinnert Habakuk hier an den Bund, den Gott einst mit Abraham aufgerichtet hatte. Ich erinnere an den vergangenen Sonntag, als wir gerade darüber gehört haben, eine Predigt. Auch die Aussage, dass Gott von Urzeiten her ist, dass er ewig ist, ist eben nicht alles, was hier steht, sondern es heißt eben weiter, bist du, o Herr, nicht von Urzeiten her mein Gott. Bitte überlesen wir das nicht. Dieser souveräne Gott, der außerhalb dieser Zeit steht, der von Urzeiten her ist, eben aus der Ewigkeit, er steht durchaus in einer Beziehung zu uns. Gott ist nicht zu trennen von dieser Geschichte. Und dann weiter. Es steht hier eben nicht nur einfach, dass Gott der Heilige ist. Und schon gar nicht in dem Sinn, dass er als Heiliger eben mit dieser bösen Welt nichts zu tun hat. Sondern wie heißt es hier? Bist du nicht von alters her mein Heiliger? Also noch einmal. Es wird uns einmal hier gesagt, Gott ist heilig. Er ist ein verzehrendes Feuer. Er ist Licht ohne einen Hauch von Finsternis. Aber diese Heiligkeit, sie dringt hinein in die Finsternis. Sie dringt hinein in das Elend dieser Welt. Wenn wir an Gott als den Heiligen denken, dann denken wir nur allzu leicht daran, dass Gott wegen seiner Heiligkeit gerade nichts mit unserer Geschichte zu tun haben kann. Er kann nicht in einen Zusammenhang mit dieser Weltgeschichte gebracht werden. Also gerade das wegen Gottes Heiligkeit, so könnte man meinen, Gott und Geschichte nicht zusammenpassen. Und so denken ja auch viele Menschen. Um Gottes Willen passen Gott und diese Weltgeschichte nicht zusammen. Als Werner Heisenberg von dem Abwurf der ersten Atombombe über Hiroshima hörte und dann wenige Tage später Bilder der verglühten Leichen sah, die dort zu Tausenden verkohlt waren, da soll er entsetzt ausgerufen haben: Das kann Gott nicht gewollt haben. Und ist diese Gedankenführung nicht nachvollziehbar? Mal ehrlich, ist es nicht um Gottes Willen für Gott besser, dass er nicht mit dieser Welt, mit dieser Geschichte in einen Zusammenhang gebracht wird? Würde er nicht sonst seine Heiligkeit verspielen? Genau das ist die Frage, die Habakuk hier bewegt. So halten auch nicht wenige Leute heute um Gottes Willen Gott aus der Geschichte heraus, sozusagen zum Schutz Gottes. Und ist das nicht ehrenhaft? Halten wir zunächst einmal fest, die Bibel zieht genau diese Folgerung nicht. Die Bibel rückt das Geschehen, wie furchtbar es auch immer in dieser Welt zugeht, nicht aus der Hand Gottes. Aber das wirft Fragen auf. Das wirft bei Habakuk Fragen auf. Fragen, die Habakuk hier in unserem Abschnitt in eine Klage hineinpresst. Halten wir noch einmal fest, diese Aussage: Bist du nicht von alters her mein Heiliger? Nicht gelegentlich sagen wir mein Gott, aber mein Heiliger. Das passt nicht zusammen, mein und Heiliger, oder? Aber auf diese Weise zieht Habakuk gleichsam Gott sehr dicht an sich, an diese Welt heran. Und von daher verstehen wir dann auch gleich die Reaktion, die Habakuk sagt. Das ist ja merkwürdig. In Vers 12 heißt es dann gleich weiter: Wir werden nicht sterben. Wenn der heilige Gott in den Bereich des Menschen sichtbar hineintritt, dann ist das eben keineswegs, wie die Schwärmer meinen, ein erhebendes, ein enthusiastisches Gefühl, sondern es bedeutet Tod. Als der Herr dem Johannes auf Patmos begegnet, da war die Reaktion von Johannes: Als ich ihn sah, da fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und als Jesaja im Tempel nur einen Teil Gottes wahrnahm, den Saum seines Gewandes, da rief Jesaja aus: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und ich wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Jesaja 6. Obwohl es also, und das weiß der Mensch, es eigentlich so sein müsste, wenn Gott in seiner Heiligkeit auftritt, dass der Mensch vor ihm verglühen müsste, offenbart sich der heilige Gott, wohlgemerkt, der heilige Gott, gerade nicht so, dass der Mensch vor ihm, wie es eigentlich sein müsste, vernichtet wird. In Offenbarung 1 lesen wir da dieses wunderbare Wort: Der Herr legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und in Jesaja 6 reinigt dein Engel die Lippen des Propheten. Und hier ruft Habakuk aus, wir werden nicht sterben. Das heißt doch nichts anderes, als dass Habakuk, nachdem er sich zurückbesonnen hat auf diesen Gott, eines begreift. Gott ist der Gott, der aus sich selbst heraus existiert, unabhängig von allen anderen. Der ewige Gott, der alles lenkt. Dass dieser Gott auch der Bundesgott ist, mein Gott, mein Heiliger. Und das heißt nichts anderes. Nichts anderes. Gerade in seinem Lichtsein leuchtet er hinein in meine Finsternis. Gerade in seiner Heiligkeit tritt Gott hinein in den Morast unseres Lebens, um uns zu erretten, um uns aufzuhelfen in dem Sumpf unseres Daseins. Also nicht trotz seiner Heiligkeit hat Gott die Hand im Geschehen dieser Welt, sondern es ist gerade so, dass er mit seinem Heilswirken, mit seinem Gehen durch die Geschichte gerade angetrieben wird durch seine Heiligkeit. Haben wir schon einmal so über die Heiligkeit Gottes nachgedacht? Hier werden alle unsere Gottesbilder zerschlagen. Wir haben vorhin das zweite Gebot gehört. Da sagt Gott, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Mit anderen Worten, ich lasse mich gelten. Ich beanspruche Geltung in dieser Welt. Und genau dieser Anspruch dieses heiligen Gottes, Geltung zu bekommen in dieser Welt, ist die Motivation, dass er sich hinein einlässt in diese Weltgeschichte und hier zeigt, wer er ist. Da kann es sein, dass er über Jahrzehnte schweigt und so tut, als gäbe es sie nicht. Aber eins bleibt, die treibende Kraft, ja das Schaffen dieser Geschichte, es ist motiviert durch Gott, durch den heiligen Gott. Er tut es. Wir sagen gerne, wenn wir etwas durchsetzen wollen, sagen wir einen Plan, koste es, was es wolle, ich werde das machen. Wenn es nicht auf geradem Wege geht, naja gut, dann nehme ich eben krumme Wege. Dann muss ich eben meine Hände, wie man so schön sagt, schmutzig machen. Der Zweck, er heiligt die Mittel. Aber wie ist das bei Gott? Kann er in diesem Lenken dieser Geschichte, angesichts dessen, dass die Babylonier da wie ein Sturmwind über die Völker dahin rasen und alles platt machen, kann da seine Heiligkeit unangetastet bleiben? Die Antwort auf diese Frage, aber die werden wir erst das nächste Mal Kapitel 2 sehen, ist nein, Gott befleckt sich nicht. Gott geht gerade in diese Geschichte ein, in den Sumpf unseres Lebens, um uns zu retten. Immer und immer wieder. Um sein Volk hindurchzubringen. Ich wies schon einmal darauf hin, nehmen wir die Sintflut, das größte Gericht, was bisher über Menschen, über diese Menschheit gegangen ist. Wir sehen das immer unter dem Blickpunkt des Untergangs. Ist uns schon mal aufgefallen, wenn Petrus darüber spricht, in 1. Petrus 3, dann sagt er, aber immerhin, 8 wurden gerettet. Es geht weiter mit der Heilsgeschichte. Gerade angesichts seiner Heiligkeit geht er hinein in den Schlamassel unserer Welt. Und darum brauchen wir nicht Angst zu haben, wenn er sich gelten lässt. Es heißt dann weiter, Herr, du hast ihn, also den Babylonier, also Nebukadnezar, zum Gericht eingesetzt, Vers 12b, und zur Züchtigung hast du, o Fels, ihn bestimmt. Wir haben ja vorhin in der ersten Schriftlesung Psalm 77 gelesen. Wir hatten gelesen, da wälzt sich ein Mann nachts auf seinem Lager. Er findet keinen Schlaf. Er ist erschöpft. Er ist ermattet. Er ist fertig. Er ist verzweifelt. Er ist krank durch seine Fragen. Das ist mein Kranksein. Aber eben, er kommt nicht zur Ruhe. Er findet nicht wirklich Frieden. Er hat Fragen. Wird der Herr auf ewig verstoßen? Wird er niemals wieder gnädig sein? Wie geht es weiter? Ist es ganz und gar aus mit seiner Gnade? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Ehrlich gesagt, für mich sind das bekannte Fragen. Wie handelt Gott hier in dieser Geschichte? War das alles nur etwas von früher und nicht mehr für jetzt? Und wie geht es weiter in der Zukunft? Und dann bekommt der Asaf in Psalm 77 eine Antwort, die eigentlich zweigeteilt ist. Ich weiß nicht, ob uns das aufgefallen ist, als wir das vorhin gelesen haben. Die erste Antwort lesen wir in Vers 14. Psalm 77, Vers 14. Wo der Psalmist bekennt, O Gott, dein Weg ist heilig. Dein Weg ist im Heiligtum. Aber das ist nicht alles. Es geht dann weiter in Vers 20, wo Asaf sagt, dein Weg führt durch das Meer und dein Pfad durch gewaltige Fluten und deine Fußstapfen waren nicht zu erkennen. Ich war selbst der beste Pferdenleser. Im Wasser findet man keine Spuren. Da verschwimmt alles sehr, sehr schnell. Asaf sagt, so ist das auch vielfach in der Weltgeschichte. Einerseits, ja, Gottes Weg ist im Heiligtum. Gottes Weg ist heilig. Aber andererseits wie Wasser. Es verschwimmt sehr schnell alles. Wir können nichts nachrechnen, nichts nachvollziehen, nichts kalkulieren. Nachdem Habakuk hier die Antwort Gottes empfangen hat, es ihm geschenkt worden ist, sich darauf zu besinnen, dass Gott souverän ist, und auch, dass er von dieser Wirklichkeit, von unserer Wirklichkeit, nicht zu trennen ist. Da heißt es doch lange nicht, dass für Habakuk nun alles, ich sag mal, eine runde Sache ist. In der nächsten Aussage in Vers 13 kommt zunächst einmal sehr klar zum Ausdruck, was Habakuk erkannt hat. Er sagt, Herr, zum Gericht hast du ihn bestimmt. Zur Züchtigung hast du, o Fels, ihn bestimmt. Mit anderen Worten, du, o Gott, hast das gefügt. Diese Geschichte, sie ist dein Werk. Wir können ja nicht alles nachrechnen. Nicht die Fußstapfen im Wasser. Aber Gott und Geschichte lassen sich nicht trennen. Es ist nicht so, dass dadurch, dass nun die Babylonier heranrücken und ein Volk nach dem anderen kassieren, dir, o Gott, irgendetwas aus der Hand geglitten ist. Du hast es gemacht. Du bist der Allmächtige. Du hast es eingesetzt zur Züchtigung. Hast du, o Fels, es bestimmt. Du hast es gefügt. In deiner Souveränität. Aber dann bleibt noch eine Frage offen. Und auf diese Frage kriegen wir auch keine Antwort in diesem Abschnitt. Es ist die Frage, ja, wie ist es aber nun mit der Heiligkeit Gottes? Angesichts der Kriegszüge der Babylonier. Denn was passiert, wenn die Babylonier kommen, wenn sie heranstürmen? Habakuk beschreibt das hier. Die Völker und dann auch das Volk Israel, sie werden einkassiert wie Fische im Netz. Völlig egal. Die Großen zusammen mit den Kleinen. Die Haie, die Hechte mit den unschuldigen Fischen. Die Gesetzlosen zusammen mit den weitgehend Unschuldigen. Alle zusammen in einem riesigen Netz. Mitgefangen, mitgehangen. Ohne zu unterscheiden zwischen denen, die schuldig sind und denen, die es nicht sind. Lesen wir nochmal die Verse 14 bis 16. Da sagt es Habakuk: Du lässt die Menschen so behandeln wie die Fische im Meer, wie das Gewürm, das keinen Herrscher hat. Da ist keine Struktur mehr, da ist nur noch Masse. Er fischt sie alle mit der Angel, eigentlich mit dem Schleppnetz, heraus. Er fängt sie mit seinem Netz und sammelt sie in sein Garn. Und darüber freut er sich und frohlockt. Also die Babylonier, sie triumphieren noch darüber. Darum opfert er auf seinem Netz, das heißt seinen Siegen der Babylonier, und bringt seinem Garn Räucherwerk dar. Denn ihnen verdankt er seine fetten Bissen und seine kräftige Nahrung. Mit anderen Worten, alle, die dort kassiert werden, es ist wie in einem Kollektiv. Die Schuldigen mit den weniger Schuldigen. Völlig, scheinbar völlig undifferenziert. Nur weil sie zu einem Volk gehören, der Nicht-Babylonier, werden sie nun alle über einen Leisten gespannt und gefangen genommen. Die Edomiter, die Moabiter, die Syrer, dann auch das Volk Israel. Sie werden gefangen genommen, vertrieben und dann verschleppt. Und diejenigen, die das tun, die machen sogar noch ein Fest daraus. Sie freuen sich und frohlocken, Vers 15. Und darüber ist Habakuk entsetzt. Es geht ihm nicht so sehr um die Frage nach der Allmacht Gottes, aber es geht ihm um die Frage nach der Heiligkeit Gottes. Wie passt das mit seiner Heiligkeit zusammen? Und dann stellt er ja auch in Vers 17 die eine Frage. Darf der Babylonier aber darum sein Netz beständig ausleeren und ohne Erbarmen Völker hinmorden? Beständig, eins nach dem anderen, scheinbar pausenlos. Muss da nicht auch irgendwann einmal Schluss sein? Diese Gewalthaber, sie werfen ihre Netze immer und immer wieder aus und immer wieder kassieren sie, fangen ein. Sie hören scheinbar nicht auf, Völker hinzumorden. Herr, darf das sein? Das ist die Frage, die Habakuk hier hat. Denn ist das nicht zutreffend, was Habakuk über Gott bekennt in Vers 13? Deine Augen sind so rein, dass sie Böses nicht ansehen können. Oder ist das nur eine Sonntagsrede? Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Aber warum siehst du denn dann dem Frevler schweigend zu, während der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Der Gottlose, da ist vermutlich an Nebukadnezar gedacht. Und im Vergleich zu ihm kann man sogar Jojakim noch als gerechter bezeichnen. Nicht angesichts dieses Massenmörders, der ein Volk nach dem anderen kassiert, vertreibt, verschleppt, vernichtet. Naja, da macht Jojakim sogar noch nicht einmal so eine schlechte Figur. Aber Herr, wo bleibt bei allem deine Heiligkeit? Ich möchte noch einmal sagen, in diesem Abschnitt, der eine Klage ist, wird uns diese Frage noch nicht beantwortet. Genauso wenig wie Asaf in Psalm 77 auch zu einer Antwort gelangt. Dein Weg ist im Heiligtum und dein Weg ist wie durch Wasser, für Menschen unerkennbar. Deine Fußspuren, sie sind nicht zu sehen. Eines aber weiß Habakuk: Gott und Geschichte dürfen nicht getrennt werden. Die Bibel sagt hier etwas anderes. Mehr noch: Gott hat nicht nur etwas mit der Geschichte zu tun, er lenkt diese Geschichte. Auch wenn wir es nicht immer verstehen. Denken wir an das Wasser. Und dabei wird uns auch klar, Habakuk lernt es langsam, nicht hier in politischen Kategorien zu denken. Und da steht ihm selbstverständlich das eigene Volk näher als die Babylonier. Sondern er lernt hier zu denken in Kategorien, die geistlich sind. Also Geschichte sehen zu lernen im Licht Gottes. Und schließlich, ich erinnere noch einmal an das, dies ist ein Gebet. Habakuk, er betet. Nein, es ist Habakuk nicht klar, wie der heilige Gott doch scheinbar so willkürlich Menschen wie Fische, wie Gewürm behandeln lässt. Die Großen zusammen mit den Kleinen. Haie und Hechte zusammen mit den sprichwörtlich kleinen Fischen. Das ist ihm nicht nachvollziehbar. Aber bei allen seinen Fragen wendet sich Habakuk an Gott. Vielleicht könnte man diesen Abschnitt überschreiben, ich weiß es nicht, aber vielleicht mit Gottes Verdunklung. Wie kann man in einer solchen Weltgeschichte, die doch scheinbar einer Hexenküche gleichkommt, überhaupt noch Gottes Heiligkeit erkennen? Aber wir sollten eines festhalten. Was auch immer kommt, das, was Habakuk hier ausruft, nachdem er die Frage gestellt hat, Herr, darf ein Nebukadnezar das eigentlich? Da tut er das, was auch wir tun sollten. Kapitel 2, Vers 1. Auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage. Wollen wir das am kommenden Sonntag hören. Amen.